Einen gesegneten guten Morgen auch von mir zu diesem ganz besonderen Gottesdienst, zu diesem BU-Abschluss, auf den wir uns ja schon so freuen. Ich möchte gerne vor Beginn der Predigt mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Ob alt, ob jung, ob schon lange im Glauben oder erst kürzlich. Ob besonders gebildet oder eher so der handwerkliche Typ. Ganz gleich, ganz egal, Herr. Du liebst jeden von uns. Und danke, Herr, dass du deine Arme ausstreckst, Herr. Dass du uns jederzeit begegnen möchtest, Herr. Und danke, Herr, dass du uns auch jetzt hilfst, uns auf dich zu konzentrieren, unser Herzen dir zu öffnen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du dein Wort in unser Herz legst und dass es dort aufkeimt, dass es dort wächst und Frucht bringt, 30, 60 und am besten 100-fach. Das bete ich in Jesu Namen und ich danke dir, Herr, dass alles, was du hier sagen möchtest, Herr, zu deinem Ruhm hier gesagt wird. Amen. Mal eine Frage vorweg. Habt ihr schon mal jemanden sehr viel oder sogar zu viel anvertraut? Womöglich gar auf eine Weise auch euer Leben. Ich habe mal wirklich was Verrücktes gemacht und ich will euch da so ein bisschen dran teilhaben. Ich habe ein Bild vom Strand und zwar ist es nicht irgendein Strand, und zwar ist es der Strand Ipanema, weltberühmt, ja, einer der berühmtesten Strände Rio de Janeiros. Mit Blick auf die zwei Berge, die ihr da im Hintergrund seht, die heißen Dois Irmãos, zwei Brüder. Und ich war schon mehrmals da, auch als ich dort 6 Monate gelebt habe am Strand und habe gebadet. Und bei mir ist der Wunsch groß geworden, doch mal diese zwei Brüder, diese zwei Berge zu besteigen. Und ich habe mich so mal kurz informiert, wie man da hinkommt, vor allem mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das war schon für sich eine Tortur, irgendwie 1,5 bis 2 Stunden, bis man da dann irgendwie angekommen ist. Und ja, ich habe mich auch so ein bisschen vorab informiert, wie so der Einstieg in den Berg ist. Also ich habe schon ein bisschen was gelesen und da habe ich auch gelesen, dass am Fuße dieser zwei Berge eine Favela ist, ein Armenviertel. Und da dachte ich, okay, am Fuße, weißt du was, da stehle ich mich einfach dran vorbei. Weil, das ist schon klar, durch so eine Favela geht man nicht einfach so. Ich habe ein Bild mitgenommen von der Favela Vigigau. Das ist tatsächlich die Favela dann. Müsste das zweite Bild sein? Nee, das nicht. Und das Ding ist, die war auf einmal so vor mir. Die lag so vor mir, also ein Hoch, also das sind ganz viele kleine Häuser, ganz viele kleine Baracken. Eigentlich noch nicht ganz das richtige Bild, aber auf diese, ja, so, jetzt habt ihr es. Jetzt sind es ganz viele Häuser und du siehst es und denkst, okay, nein, da kannst du dich nicht mal kurz vorbeistehlen. Da kannst du nicht einfach mal kurz es zu deinen linken oder rechten so liegen lassen und dann den Berg besteigen. Aber jetzt war ich schon gut 2 Stunden mit dem öffentlichen Nahverkehr bis dahin gefahren. Und ich habe mich geärgert. Ich kam mir vor wie Mr. Bean. Ich hatte irgendwie was vor, es war irgendwie aberwitzig und ich habe mich geärgert. Ich bin drauf zugegangen, ich dachte, nee, ich kann da nicht reingehen. Wieder zurück und drauf zu und war schon ein bisschen auffällig. Ich habe mich richtig, richtig geärgert. Ja. Und ich dachte, jetzt muss es abblasen. Das kannst du nicht machen. Das ist viel zu gefährlich. Also das ist ein Labyrinth von Gassen. Da kannst du dich nicht nur verirren, sondern da wird man auch sehr schnell ausgeraubt. Ich meine, als Weißer mit grünen Augen, als Gringo, wie man dann sagt, dann denkt man, ja, der hat Geld und dann, das passiert schnell. Und war eigentlich schon kurz davor, das aufzugeben. Und dann auf einmal fällt mir so ein Stand mit so Mototaxis ein, also Motorradtaxis. Und dann dachte ich, ja, vielleicht fahre ich mit einem Motorradtaxi da durch. Aber ich wusste, das ist auch sehr riskant, weil ich kenne keinen von denen irgendwie persönlich. Und das ist deren Verwehr. Normalerweise macht man das auch nicht als Fremder, da durchfahren. Und das wäre einfach für einen Bandit, der auch noch Mototaxi mittlerweile, also noch so zwischendrin betreibt, mich einfach in die nächste Sackgasse zu fahren und mich mit seinen Freunden auszuräumen. Das war durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Ja, ich habe mir ein Herz genommen, ich habe gebetet und habe mich dann für einen Motorista, für einen Motorradfahrer entschieden. Ohne, dass es da irgendwie eine größere Vorstellung gab, aber ja, so der erste Eindruck. Und dann habe ich mich hinten an dem festgehalten und es ging durch so ganz enge Gassen mit Volltempo. Ja, es waren so Serpentinen, man konnte gar nicht um die Kurve sehen. Der hat einfach nur gehupt und ist auf Vertrauen da reingefahren. Und man musste dann das Bein einziehen, weil dann der Gegenverkehr so nah einem entgegenkam. Und das war schon wild. Das war wirklich heftig. Und irgendwann ist wieder Slalom, Zickzack, in Schlangenlinien da hoch sind, hat er mich irgendwie von so einem Gartentürchen abgeworfen und meinte, hier fängt dann irgendwie der Weg an. War jetzt nicht sonderlich ausgeschildert. Gut, das halte ich nur fern von irgendwelchen Jugendbanden und Gruppen, versuchte da dich gleich in den Wald zu schlagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich aufgestiegen und zur linken Seite, als ich schon eine Zeit lang aufgestiegen habe, schon einige Höhenmeter gemacht hat, konnte man runtersehen. Und da lag die Rocinha. Das ist die größte Favela Lateinamerikas mit 70.000 bis 100.000 Einwohnern. Also illegale Bauten, so wie ihr das auf dem vorherigen Bild gesehen habt. Ja, das ist sie. Danke. Und da war ich wandern zwischen diesen zwei Favelas. Ne? Und ja gut, ich dachte eigentlich, ich würde da nie in die Nähe kommen, aber auf einmal war ich da. Ich bin weiter aufgestiegen. Und irgendwann bin ich da oben angekommen. Und da war eine Hammeraussicht. Ich habe da euch auch ein Foto mitgebracht. Wie gesagt, zur Rechten seht ihr den Strand von Ipanema. Ihr könnt auf ganz Rio runterschauen. Ganz zur linken Seite oben seht ihr auf dem Hügel, auf dem Berg, die Christusstatue ganz leicht im Hintergrund. Und geradeaus, so ziemlich in der Mitte, ist auch der Zuckerhut. Also ein Hammerblick, eine Hammeraussicht. Ja, war da total beschenkt und musste aber auch nochmal zurück. So schön es da war. Und dann steigt man wieder ab und dann war natürlich dieselbe Geschichte wieder mit einem Mototaxi, das ich irgendwie abgreifen musste. Und während der erste, das hatte ich euch bisher noch gar nicht gesagt, wirklich sich als ein sehr vertrauenswürdiger herausgestellt hat. Der hat sich sogar als Ältester einer freikirchlichen Gemeinde mir dann vorgestellt. Auf dem Bock, beim Motorradfahren hat er mir das erzählt, was mich schon auch beruhigt hat, ehrlich gesagt. ich dachte, der raubt mich jetzt nicht aus. Der zweite, der hat schon den doppelten Preis verlangt und hat das ein bisschen versucht anders zu machen, aber ich wusste jetzt, was geht und was nicht. Und ich kam tatsächlich dank Gottes Schutz am Ende gut da unten an. Aber ich muss sagen, einfach mal wildfremden Leuten zu vertrauen, auch so sein Leben anzuvertrauen, es werden da auch immer wieder Leute gekidnappt und passiert Arges mit denen, auch wenn sie mal nicht so viel Geld dabei haben. Das war schon eine Art russisches Roulette, wie man manchmal so sagt. Und ich bin jetzt verheiratet, habe ein Kind, kann mir vorstellen, heute würde ich so nicht mehr machen. Aber früher, ja, war ich da etwas wild und habe da schnell auch mich anvertraut, ja, sogar ein Stück weit mich selbst und mein Leben. Und da muss man gut aufpassen, wem man so viel anvertraut. Und da stellt sich die Frage, wen kann ich überhaupt vertrauen? Und hier ergänze ich mal die Umfrage von vorhin. Laut einer Studie vertrauen die Deutschen Politiker nicht. Unsere Familie wächst, wir brauchen ein größeres Auto. Auch Autohändler vertrauen die Deutschen wirklich normalerweise nicht. Also wirklich am wenigsten. die zwei Personengruppen. Aber es gibt sicherlich Leute, die da rausstechen, das will ich jetzt nicht sagen so. Das größte Vertrauen dagegen genießen von den Deutschen her Feuerwehrleute, Piloten und Apotheker. Ja, du darfst dich freuen, Arne. Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, es gibt sicherlich auch gut trainierte und ausgebildete Tiere, denen wir sehr großes Vertrauen entgegenbringen. Und ihr habt das Foto schon gesehen. Ein richtig krasses, ein richtig starkes Beispiel dafür sind Blindenhunde. Ja, diese Blindenhunde führen wirklich blinde oder nahezu blinde Menschen durch ein Großstadtchaos. Also man ist fasziniert, was sie können. Die halten vor der Straße, die beobachten den Verkehr. Die gehen auch nicht los und ziehen auch nicht, solange irgendwie da noch was auf der Straße unterwegs ist. Erst wenn es frei ist, gehen sie. Und dann suchen sie den Weg mit möglichst wenig Bordsteinkanten und möglichst wenig Stolperfallen. So führen sie einen Blinden. Die können einen auch in den öffentlichen Bus oder in die Straßenbahn führen. Die sind top ausgebildet. Und ja, sie sind und gelten als absolut treu, pflichtbewusst und zuverlässig. Und blinde Leute vertrauen ihnen. Die vertrauen ihnen viel an, ja, gar ihr ganzes Leben. Weil manchmal ist es sogar so, da möchte ein Blinder über die Straße und denkt, ja, jetzt habe ich hier schon so lange gewartet und will vielleicht gehen. Und dann bleibt er aber stehen, dieser Blindenhund. Der hat auch so eine Intelligenz, auch so eine Art von, nein, mein Herrchen möchte, also sieht vielleicht jetzt hier auch gar nicht die Bordsteinkante, aber ich lasse ihn nicht darüber gehen. Also er ist so pflichtbewusst, dass er sich da auch nicht überstimmt, dass er weiß, das ist besser für mein Herrchen, wenn er jetzt die zwei Schritte darüber nicht macht, weil da droht Gefahr. Also es ist spannend, wem wir alles so vertrauen. Auch unser heutiger Predigttext ist spannend, weil da auch es um eine besonders packende biblische Geschichte zum Thema Vertrauen geht. Lasst uns gemeinsam Matthäus 14, die Verse 22 bis 33 aufschlagen und miteinander lesen. Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ja, das ist eine spektakuläre Bibelpassage. Jesus hat gerade noch die 5000 Männer, oder besser gesagt die 20.000 Menschen, durch ein Versorgungswunder gespeist. Sie wollen ihn daraufhin zum König über Israel machen. Er wehrt das ab. Und jetzt setzen wir bei unserem Text ein. Er drängt die Jünger schon mal ohne ihn an das andere Ufer des See Genezareth zu fahren. Er möchte die Menschen noch nach Hause verabschieden und dann auf einen Berg steigen, um dort alleine in Ruhe mit seinem Vater zu sprechen und sich von ihm zurüsten zu lassen. Das ist übrigens eine Sache, die wir auch alle wieder lernen müssen. Uns zurückzuziehen, irgendwie dem Alltagsstress und der Alltagshektik entgehen. Ja, am besten regelmäßig. Das ist alles andere als leicht, aber das war es eben für Jesus auch nicht, nachdem er 20.000 Menschen gespeist hat, als er so ein großes Wunder getan hat und alle das gesehen haben, alle Augenzeugen davon wurden. Doch trotzdem hat er das gemacht, obwohl so viele gejubelt haben, so viele an seiner Seite bleiben wollten, so viele an ihm gezerrt haben. Er hat die Leute verabschiedet und hat sich zurückgezogen. Zurück auf einen einsamen Berg. Für ihn war Ruhe auch wichtig und im Gebet auf seinen Vater hören zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus seinen Jüngern bewusst dieser doch größeren Vertrauensprüfung ausgesetzt hat und sie deshalb bewusst alleine auf den See geschickt hat. Ich meine, Jesus Christus ist Allwissend, er wusste, was kommt. Aber man kann auch nicht sagen, dass die Jünger nicht vorbereitet waren. Wir haben gerade von der Speisung der 20.000 gehört. Und es gab auch schon eine Stillung des Sturms, wo sie auch mitten auf dem See Genezareth war, Jesus da auf einem Kissen schlief und sie ihn bestürmt haben. Jesus, wir sterben, mach doch was, tu doch etwas. Das lesen wir in Matthäus 8, 23 bis 27. Sprich, das haben sie 6 Kapitel vorher erlebt. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall spät am Abend. Die Jünger sind mit ihrem Boot mitten auf dem See. Und wer schon in Israel war, der weiß, der See Genezareth ist wirklich ein großer See. Und auf einmal, und das kommt da in der Gegend immer mal wieder vor, zieht ein schwerer Sturm auf, der für riesige Wellen sorgt. Und der bricht so plötzlich über sie hinein. Warum mussten sie das heute noch erleben? Warum musste das heute noch passieren? Und wo ist Jesus, wenn man ihn mal braucht? Ich glaube, wir hatten alle schon Stürme, womöglich auch schon heftige Stürme in unserem Leben. Arbeitsplatzverlust, größere Streitigkeiten in der Familie, Sorgen wegen der Kinder oder Großeltern, diagnostizierte Krankheiten, unerwartete Todesfälle, finanzielle Probleme, ja, oder auch einfach Lebenskrisen. Ich weiß nicht, wie es bei jedem von euch aussieht. Aber vielleicht kämpfst du gerade gegen einen dieser Stürme an. Ja, und wir sehen auch, ihr lieben Beuler, dass Christen auch mit Nöten und Problemen, ja sogar mit Angst konfrontiert sind. Wenn man Christ ist, ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie manche meinen. Auch die Jünger haben sich mega gefürchtet. Und was so zermürbend ist, ist, dass solche Stürme manchmal länger gehen. Siehe Krankheit, abgebrochener Kontakt in der Familie, jemand Nahestehender, der sich von Jesus abwendet oder Schwierigkeiten in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz. Ihr wisst, von was ich spreche. Manchmal hat man schon so viele Jahre dafür gebetet. Und es ist nicht wirklich, was passiert. Oder zumindest ist das Wunder, das jetzt alles verändert, ausgeblieben. Du vermisst regelrecht Jesu Erscheinen und Eingreifen in die Notlage. Ja, so ist es auch den Jüngern in der Nacht ergangen. Manchmal schweigt Gott auch länger. Eins wird uns klar, immer wieder müssen wir warten. Wie hier bei den Jüngern, bis zum letzten Teil der Nacht, der Nachtwache. Ja, bis zum letzten Augenblick. Wir lesen im Text, dass es sich hier um die vierte Nachtwache gehandelt hat. Also Jesus kam wirklich spät. Und ja, es ist wirklich so der letzte Augenblick, wo diese von Gott lang erwartete Hilfe dann endlich eintrifft. Was meint ihr? Wie oft haben sie verzweifelt gebetet und gefleht? Aber bis zur vierten Nachtwache geschieht nichts. Der Sturm geht einfach so weiter. Die kämpfen sich einen ab. Die schreien, die flehen, die beten. Die schippen eimerweise Wasser aus ihrem Boot. Dann irgendwann zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens sehen sie auf einmal wahrscheinlich eine helle, grelle Gestalt auf dem Wasser laufen. Ein Gespenst. Die kreischen voller Angst und Panik. Das kann nur ein Gespenst sein. Keiner erwartet in dieser Situation Jesus. Nein, Jesu kommen haben sie nicht erwartet, sondern auf ein Durchkämpfen bis zum anbrechenden Tageslicht. Darauf haben sie sich eingestellt. Jesu kommen hat sie total überrascht. Erwartest du Jesu Eingreifen denn? In deiner persönlichen Situation? Jesus, der Tröster, sagt ihnen: Erschreckt euch nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Jesus ist allen Elementen dieser Welt überlegen. Er ist der Allmächtige. Deshalb brauchen sich die Seinen vor Sturm und Wellen, Nacht und Sonstigem nicht zu fürchten. Das ist auch eine gute Botschaft, auch für uns. Wir brauchen uns vor niemandem, vor nichts und niemandem fürchten. Alle Elemente dieser Welt sind Gott untertan. Das ist eine wunderbare Botschaft. Das ist eine tröstende und ermutigende Nachricht. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Aber an Petrus Stelle wäre ich einfach nur erleichtert gewesen und hätte gespannt auf Jesus geschaut. Genug Aufregung in den letzten 24 Stunden. Aber Petrus ist anders. Ja, der ist immer ein so, ich mach's mal, ich habe den Impuls, ich spüre das jetzt. Petrus ist anders. Es geht ihm nicht ums Wellenreiten beziehungsweise einen lustigen Surftrip. Er, Petrus, kann es nicht erwarten. Er will trotz des heftigen Sturmes schnellstmöglich zu Jesus kommen. Tatsächlich ein sehr gutes Anliegen. Und Jesus hat da keine Einsprüche und bremst ihn auch nicht in irgendeiner Weise aus. Er sagt einfach, komm. Also komm zu mir. Das ist übrigens das Beste, was wir inmitten eines Sturms tun können. Zu Jesus gehen, zu Jesus kommen. Er ist doch unser Retter, unser Erlöser. Leider tun wir das wirklich viel zu selten und bewegen uns lieber in unseren sehr begrenzten Möglichkeiten. Also, liebe Beula, wenn ihr ein Problem habt, dann lauft zu Jesus. Lauft zu ihm. Lauft zum Sohn Gottes. Natürlich gilt das auch für die gesamte Gemeinde. Und lauft. Egal wie. Und wenn es sein soll, auch über Wasser. Wie jetzt bei Petrus. Aber wenn ihr das macht, wenn ihr auf Jesus zulauft, dann versucht es anders als Petrus zu machen. Und das ist nicht einfach, das ist echt herausfordernd. Ich meine, es ist schon überhaupt sehr, sehr mutig, dass Petrus aus diesem Boot inmitten des Sturmes steigt. Und was jetzt bei Petrus passiert, ist ein allzu menschlicher Reflex, passiert uns wahrscheinlich auch allen sehr, sehr häufig. Er schaut sich um. Er schaut auf all die Probleme, auf all die großen Wellen und Kavenzmänner, die da auf ihn zugerollt kommen. Die Probleme, die wir auch aus unserem Leben kennen, die ich vorerst auch aufgezählt habe. Man kann in die hineinschauen, wie in ein großes schwarzes Loch, oder sie können sich für einen auftürmen, wie Wellen, die immer größer werden. Je mehr man sie hineinschaut, desto größer werden sie. Und dann passiert das Schlimmste. Man verliert Jesus aus dem Blick. Man ist so mit den Wellen und Problemen des eigenen Lebens beschäftigt, dass Jesus in den Hintergrund gerät, dass er aus dem Blick gerät. Und deshalb, liebe Beula, liebe Geschwister, lasst uns unseren Blick auf Jesus halten. Und zwar voller Erwartung. Denn solange ihr auf Jesus seht, ist Glauben, Vertrauen und Kraft in euch. Wenn ihr euren Blick auf die Wellen und Stürme eures Lebens richtet, seht ihr Jesus in seiner göttlichen Kraft nicht mehr. Ich will es nochmal sagen. Solange ihr euren Blick auf Jesus richtet, ist Glauben, Vertrauen und Kraft in euch. Wenn ihr aber auf die Wellen und Stürme eures Lebens seht und euch auf diese konzentriert, seht ihr Jesus in seiner göttlichen Kraft nicht mehr. Ja, sobald unser Blickkontakt zu Jesus verloren geht, werden wir ähnlich wie Petrus zu sinken beginnen. Das gilt übrigens nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für die gesamte Gemeinde Jesu Christi hier auf Erden. Wenn die Gemeinde Jesu Christi ihren Erlöser aus dem Blick verliert, dann wird sie durch die Elemente dieser Welt bestimmt und nicht mehr durch Jesus und seinen Herrn und sein Wort. Was bestimmt uns mehr? Die Ängste dieser Welt oder das Vertrauen auf Jesus und sein Wort? Ich glaube, das ist eine Frage, die muss sich jeder persönlich stellen. Und das auch immer wieder. Es reicht nicht nur einem. Was bestimmt mich mehr? Nehmen die Ängste mein Leben ein? Bestimmen sie es? Oder bestimmt immer mehr Jesus Christus mein Leben, weil ich diese Ängste und Sorgen und Probleme zu ihm ans Kreuz bringe. Und da auch lasse. Mit seiner Hilfe natürlich. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Weil wir wissen doch, wo kein Ausweg sich zeigt, da kann der allmächtige Herr Jesus dennoch retten. Er ist ja allmächtig. Und doch bleibt dieser Petrus in einem vorbildlich. Während er zu sinken beginnt, schreit er: Herr, rette mich! Er versucht es gar nicht erst auf eigene Faust und aus eigener Kraft heraus. Bei Paul Gerhards Lied »Befiehl du deine Wege« heißt es zu Beginn der vierten Strophe: Weg hast du aller Wege, an Mitteln fehlt's dir nicht. Das singt ein Paul Gerhard, der viele eigene Kinder auch zu Grabe getragen hat, der trotzdem Gottes Treue erlebt hat, der sich in ihm geborgen weiß. Und wenn das ein Paul Gerhard singen kann, dann kannst das auch du singen. Dann kann auch Gott dich aus deinem Meer der Sorgen und Nöte herausretten. Es geht darum, Christus in der Not zu sehen. Glauben, Vertrauen ist ein Sehen auf Jesus. Glauben und Vertrauen heißt, zu Jesus zu gehen. Tust du das? Nimmst du dir das hiermit vor? Ich hoffe ja. Und trotzdem merken wir, dass Glauben und Vertrauen ein Stück weit ein Wagnis ist. Aber wenn wir wissen, wir haben einen vollkommenen, einen allmächtigen, einen uns über alle Maßen liebenden Gott, wenn wir uns das vor Augen haben, dann ist es ein viel kleineres Wagnis, als uns selbst zu vertrauen. Wie oft stellen wir fest, dass wir hier und da selbst versagt haben? Gott hat noch nie einen seiner Versprechen zu Boden fallen lassen. Er steht zu seinem Wort und er steht zu dir. Deshalb ist das eigentlich nicht wirklich ein Wagnis. Es ist eine große Verbesserung der Situation. Es ist der riesige Unterschied. Und es kann auch sein, dass Jesus ja um unsertwillen erst einmal den Sturm nicht wegnimmt. Ja, vielleicht ist das uns so ein Stachel im Fleisch. Vielleicht kämpfen wir gegen Stolz. Und wenn wir von allen Schwierigkeiten befreit würden, würde der Stolz in uns groß werden. Wie gesagt, ich kämpfe immer so mit der Pufferzeit, mit dem Vorzeitigsein. Und das ist für mich gefühlt immer der Stachel im Fleisch. Aber ich merke auch immer, wie demütig ich dann bin, weil ich so denke, andere, die wären doch viel besser geeignet. Und dann merke ich, Jesus hat mich berufen und er gebraucht mich auch in meiner Schwachheit. Und du weißt sicherlich auch, wo du schon länger auch in Stürmen stehst. Und manchmal, ich sage nicht, dass es bei dir jetzt in der Situation der Fall ist, gut möglich, dass Gott ihn wegnimmt, gut möglich, dass dich Gott da komplett wiederherstellt. Und das passiert auch oft. Aber manchmal bleiben wir auch ein Stück weit oder auch ja, auf eine Weise länger im Sturm. Aber ich habe trotzdem eine gute Nachricht für dich. Jesus Christus lässt dich in diesem Sturm nie und nimmer versinken. Das kommt nicht vor, das passiert nicht, das passiert nie. Petrus Kleinglauben und seine Zweifel haben ihn beinahe untergehen lassen. Und jetzt bleiben wir mal nicht bei Petrus. Kleingläubig ist jeder, der Gott und seinem Wort weniger zutraut, als er sollte. Und ich glaube, da sind wir alle hier und da mal kleingläubig. Wir müssen uns bewusst machen, was Zweifeln ist. Zweifeln bedeutet, auf Distanz zu glauben und vertrauen und letztendlich auch ein Stück weit zu Gott zu gehen. Das bedeutet, aus dem Griechischen übersetzt, Zweifeln. Auf Distanz zu glauben und Vertrauen zu gehen. Aber hier nochmal, die gute Nachricht. Jesus ist bereit. Er ist sofort bereit zu helfen. Wir haben hier schon länger dieses Bild. Jesus streckt seinen Arm sofort aus, heißt es hier. Und er packt Petrus am Arm. Und er rettet ihn. Er zieht ihn hinaus. Er lässt ihn eben nicht versinken. Und Petrus und Jesus steigen in das Boot. Ja, Petrus kriegt von Jesus zu hören, dass er da noch zu viel zweifelt, weil sein Glaube noch zu klein ist. Also in anderen Worten, dass es da noch einen Wachstumsbereich gibt. Ich habe da auch noch einen. Ja, vielleicht du auch. Gut möglich. Aber das Schöne ist, Gott ist geduldig. Er nimmt uns bei der Hand. Er macht mit uns die Schritte, die wir mit ihm gehen können. Und wenn wir ihm noch mehr in die Hand geben, dann macht er noch größere Schritte. Manchmal auch Schritte aufs Wasser. Aber es ist es wert. Er kommt mit uns zum Ziel, weil er die Macht hat, alles sofort zu wenden. Auch hier, es bedarf nicht mal eines ausdrücklichen Wortes Jesu. Er steigt mit Petrus ins Boot und zugleich, sofort, ist der Sturm still. Seine Gegenwart und sein Willen allein schaffen Rettung aus der Not und ja, auch Ruhe. Und hier sehen wir auch als letzten Punkt, Glauben ist auch Anbetung. Die Jünger haben wieder so ein Aha-Erlebnis. Und sie bekennen, sie proklamieren, du bist tatsächlich Gottes Sohn. Bei der Speisung der 5000, da hat die Volksmenge und sicherlich auch die Jünger ihn noch als einen irdisch-politischen Messias, als ein Heerführer gesehen. Aber jetzt hier, einige Verse später, sagen sie, du bist tatsächlich Gottes Sohn. Der Heilige Geist hat es ihnen offenbart. Nicht nur Petrus, sondern alle anderen im Schiff, sprich alle Jünger, fallen anbetend vor Jesus nieder und rufen ihn an als Gottes Sohn. Wie wunderbar, das gehört auch zum Glauben, zum Vertrauen. Gott anbeten, den dreieinigen Gott. Und jetzt komme ich nochmal zu uns. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo du genau jetzt im Leben stehst. Nicht genau. Bei manchen doch etwas genauer, aber du weißt am besten auch, wie es in deinem Herzen und in deinen Gedanken aussieht. Und manchmal sind wir mit unseren Problemen, Schwierigkeiten und auch Sorgen so vertraut, dass wir manchmal uns so an die klammern, an die Sorgen. Dass wir manchmal uns damit so viel beschäftigen und uns den Kopf damit zermartern. Aber lasst uns doch, wie es Petrus anfangs gemacht hat, auf Jesus sehen, auf ihn blicken, zu ihm kommen. Ja, und manchmal müssen wir aus dem Boot aussteigen, unsere persönliche Komfortzone, das uns Altbekannte verlassen, müssen unseren Rahmen aufbrechen, liebe BUler, damit Jesus mit seinen Möglichkeiten in die Situation treten kann. Und ich kann dir sagen, wenn du ein großes Problem hast, dann bist du ein Kandidat für ein noch größeres Wunder. Denn Gott hat nicht einfach nur Wunder geschenkt und gegeben, wenn die Leute nur geglaubt haben oder gebeten haben. Grundvoraussetzung war immer, es gab ein Problem, eine riesige Herausforderung. Und Gott hat sich dann allmächtig gezeigt. Auch über jegliches Wissen und Verstehen. Deshalb, wie wir es heute schon gehört haben in der Umfrage, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte danken, dass du niemand von uns aus dem Blick verlierst. Ich möchte danken, dass die Stürme um uns nur so toben können, viel mehr, als wir es manchmal denken, ertragen zu können. Aber du hast immer eine Lösung, du kannst immer die Geschicke wenden und vor allem, Herr, du lässt uns nicht versinken. Dein Arm ist nicht zu kurz, du streckst ihn nach uns aus. Herr, und deshalb wollen wir auf dich schauen, dir vertrauen und danken dir jetzt schon im Voraus und voller Vertrauen, dass du uns retten wirst. Hab Dank für deine Güte, danke, dass du ja, der Retter bist, der uns letztendlich auch zum ewigen Leben führt. Amen.